SRF 1.
SRF 1.
Es ist ein topaktuelles Thema. Die Welt, die schaut aktuell auf Kobane, die Stadt an der syrisch-türkischen Grenze. Der Konflikt zwischen den Kurden und der Terrororganisation Islamischer Staat ist seit Monaten im Gang. Zehntausende von Kurdinnen und Kurden sind auf der Flucht. Was für ein Volk sind die Kurden eigentlich? Von den rund 30 bis 40 Millionen Kurden weltweit leben 11'000 da bei uns in der Schweiz und einer davon ist heute unser Gast hier in der Sendung Treffpunkt. Von ihm erfahren wir diese Stunde, wie die Kurden hier bei uns leben und arbeiten, hören, wie sie in diesen Tagen mit ihren Leuten in der Heimat mitleiden und wir wollen zeigen, warum der Konflikt um die Zukunft der Kurden auch heute noch kaum zu lösen ist. Am Mikrofon begrüsst euch zu diesem speziellen Treffpunkt. Der Stefan Siegenthaler.
Just have a little patience. Still hurting from a love I lost. I'm feeling your frustration. But any minute all the pain will stop. Just hold me close inside. Start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend. I'll try to be strong, believe me, I'm trying to move on. It's complicated, but understand me.
That once were blue are falling. So here
Gary Harleywell mit Calling, da hier im Treffpunkt auf SRF 1 um 10 ab 10. Kobane, die Stadt an der syrisch-türkischen Grenze, ist momentan das Synonym für Kriegstragödie für die Kurden. Kobane seit über einem Jahr bestürmt vom Islamischen Staat, aber bis heute verteidigt von den Kurden. Nie wird die Kriegstragödie und die Vertreibung von den Kurden so deutlich wie dort. Und unser Studiogast, der Maslum Iszen, der ist vor rund 30 Jahren als 6-Jähriger in die Schweiz gekommen, hat zwar in der Türkei gelebt, aber nur ein paar Kilometer weg vom Krisengebiet. Verwandte von ihm hingegen, sein Grossvater und manche Tante und Onkel, leben heute noch dort. Maslum Iszen, willkommen bei uns im Treffpunkt.
Guten Morgen, liebe Frau.
Herr Iszen, wenn ihr jetzt die Fernsehbilder und Nachrichten seht aus eurer alten Heimat, was geht euch denn durch den Kopf und durch das Herz?
Also, Sie haben ja vorher selber hingewiesen, ich komme selber nicht aus dem Gebiet. Ich wohne ja eigentlich im türkischen Teil vom kurdischen Gebiet. Direkt Betroffene habe ich nicht dort, aber es verbindet mich doch etwas mit diesen Menschen, weil wenn man die Bilder sieht, muss man nicht unbedingt kurz sein oder so etwas. Man muss keinen ethnischen Zusammenhang haben, damit man auch das ein bisschen mitfühlen kann, was die Menschen durchmachen. Und es nimmt mich natürlich mit, wenn ich sehe, wie kleine Kinder, unschuldige Personen, Menschen müssen darunter leiden, dass eine Gruppierung uns verrecken, ihre Weltansicht in die Welt verbreiten und dazu jedes Mittel recht ist. Und ich kann mich an keine andere Auseinandersetzung erinnern, wo das so brutal umgesetzt worden ist. Und das öffentlich. Und wie schon gesagt, das betrifft mich zutiefst, wenn ich sehe, wie unschuldige Menschen das Ganze durchmachen und erleben.
Es geht ans Herz. Wie geht es denn euren Verwandten? Ihr habt so gesagt, sie sind ja nicht direkt dort in diesem Gebiet, aber was erzählen sie euch?
Also, ich habe ja ein paar Verwandte, Grossvater, ältere Tanten. Meine Tanten sind mehr in einem westlichen Teil von der Türkei, aber ich habe einen Onkel und einen Grossvater, der in diesem Gebiet lebt. Direkt betroffen sind wir nicht, aber die syrische Grenze ist nicht weit weg, es ist ganz nah. Die Gefahr ist einfach sehr gross und das hat man in den letzten 4-5 Tagen gesehen, dass das Ganze überschwappt in der Türkei, was jetzt auch konkret passiert ist, weil die Bevölkerung hätte jetzt das nicht mehr akzeptieren können, dass dort unten nichts gemacht wird, vor allem vom türkischen Staat, der türkischen Regierung, ist nicht handlungsfähig, macht nichts. Und das ist der Grund, warum es jetzt in den letzten 4-5 Tagen zu Demonstrationen gekommen ist und der Regierung aufgefordert worden ist, etwas zu machen. Und es hat nach meinen letzten Informationen zwischen 30 und 40 Tote. Mhm. Also die Situation artet jetzt aus und das ist das, was ich auch mal angesprochen habe. Die Problematik wird nicht nur regional bleiben, es wird überschwappen in andere Länder und das ist in der Türkei passiert. Und meine Verwandten, die jetzt in der Türkei sind, sind natürlich sehr grosse Gefahr ausgesetzt, weil ich ja vom Glaubensrichtung her ein Alevit bin. Mhm. Und die Personen oder die Terroristen vom IS sind eben, die sind schlimmer gegenüber Aleviten eingestellt als gegen Christen oder andere Weltansichten.
Oder habt ihr ja gesagt, oder uns im Vorgespräch, wenn die internationale Gemeinschaft jetzt nicht handelt, dann sind eben eure Familie, der früheren Heimat, die grosse Gefahr. Das ist wegen dem, eben wegen dem Glauben.
Genau. Weil es hat in der Türkei mehrere Massaker schon gegeben in der Geschichte. Also die letzte war 1993 in Sivas. Da haben radikale Islamisten ein Hotel angezündet. Da sind 37 Personen lebendig verbrannt worden. Nur aufgrund von ihrer Weltansicht und von ihrem Glauben her. Es sind alle weit gewesen. Ich persönlich bin 79 auf die Welt gekommen und Ende 78 im Dezember hat es auch ein Massaker gegeben, dort wo ich hergekommen bin. Und da sind auch tausende Leute abgeschlachtet worden. Also sind die gleichen Bilder eigentlich dort auch vorgekommen. Und die große Gefahr ist eben da, dass man die ganze Situation jetzt zu dem ausnützt, dass man in der Türkei so ein Massaker wieder vorantreiben kann. Also ein besonderes Gebiet, wo alevitische Bevölkerung in Mehrheit lebt, sind so einer Gefahr ausgesetzt. Weil man wird die Situation ausnützen und das als Vorwand bringen, quasi, um die Personen dort zu töten, abzuschlachten.
Da steht die ständig im telefonischen oder Internetkontakt mit euren Verwandten. Kann man da überhaupt noch einigermaßen entspannt leben jetzt in diesen Tagen?
Nein, also man lebt ja immer auf heißer Kohle. Also man erwartet immer eine schlechte Nachricht. Oder, heutzutage hat man, also die Welt ist immer klein, ich sage immer, die Welt ist durch die Social Media immer kleiner geworden. Man kann jetzt Informationen auf jeden verschiedenen Kanälen bekommen.
Und das sehr schnell. Oder?
Sehr schnell, also die Informationen kommen schnell über die Welt. Und man hat unterschiedliche Kanäle, aber wie sehr kann man sich auf die Informationen verlassen? In den türkischen Medien liest man etwas anderes, man sieht auch etwas anderes. In den anderen unabhängigen Medien liest man wieder etwas anderes, man sieht wieder etwas anderes. Man muss sich eigentlich irgendwie in der Mitte probieren anzusetzen. Aber klare, konkrete Aussagen, konkret, also fixe, feste hat man nicht. Man muss sich immer aus dem Ganzen ein eigenes Bild machen.
Merci vielmals für die ersten Eindrücke. Maslum Iscen, von ihm hören wir später noch mehr in dieser Stunde. Als nächstes jetzt gerade erfahren wir, wieso das Kurden seit Jahrhunderten schon auf einen eigenen Staat hoffen, aber immer noch keinen haben. Antworten gibt es von Reinhard Schulze, Islamwissenschaftler an der Uni Bern, hier im Treffpunkt.
Just saving up to buy a ball and chain. Seems it's all arranged. You can't buy time and you can't buy emotion. What have you and I been waiting? We'll be right back.
every line. Jealous mind, jealous mind, never satisfied. I'm telling you, baby, you'll never find another girl in this heart of mine.
Charles and Daddy, am Freitagvormittag, would I lie to you? Der Treffpunkt auf SRF 1 heute rund um die Kurden da bei uns in der Schweiz. Und wir haben vorhin von unserem Studiogast, Maslum Issen, gehört, dass sie diese Tage natürlich ständig auf Nadeln sind wegen der aktuellen Situation im Nahen Osten, vor allem wegen der Situation und der Grenzstadt Kobane. Bevor wir allerdings mehr von diesen 11.000 Kurden, die hier bei uns in der Schweiz leben, hören, wollen wir nochmal ins Gebiet schauen, wo die meisten von den rund 30 bis 40 Millionen Kurden seit Jahrhunderten als Volk leben, aber bis heute keinen eigenen Staat haben. Warum haben sie denn eigentlich keinen eigenen Staat? Das hat mein Kollege, der Freddy Gasser, der Islamwissenschaftler, der Reinhard Schulze, gefragt, der an der Universität Bern lehrt und forscht.
Letztendlich geht es auf die politische Diskussion nach dem Ersten Weltkrieg zurück. Im Vertrag von Sèvres, das also das Schicksal des alten Osmanischen Reiches besiegelte, war ja vorgesehen, dass die kurdischen Gemeinschaften zumindest in der Türkei und im Irak so etwas wie eine politische Autonomie, wenn nicht gar ein Nationalstaat, zugewiesen wird. Aber das war nur eine Kannbestimmung, die dann nach dem Erfolg der türkischen Armee gegen die Besatzungsmächte des Westens wieder revidiert worden sind, sodass dann schließlich im Friedensvertrag mit der Türkei das Kurdenproblem gar nicht mehr adressiert wurde. Seitdem haben die Kurden keine Möglichkeit mehr rechtlich sich auf einen Nationalstaat berufen zu können. Und so sind sie genauso wie die Armenier in der Türkei in einer Situation gewesen, die ihnen letztendlich die Nationalstaatlichkeit verhindert hat.
Was bräuchte es denn aus heutiger Sicht, damit eine solche Diskussion wieder Fahrt aufnehmen könnte mit dem Ziel eines eigenen kurdischen Staates?
Das ist sicherlich erstmal für die einzelnen Länder sehr unterschiedlich zu beurteilen, weil nicht unbedingt alle Kurden in der Türkei der Meinung sind, dass sie jetzt einen von der Türkei getrennten Nationalstaat bräuchten. Oder auch die Kurden im Iran, die gewiss nicht unnotwendig jetzt sagen wollten, sie würden gerne mit den Kurden im Irak gemeinsame Sachen machen. Also sind sicherlich erst Lösungen anzustreben, die mit den bestehenden Nationalstaaten ausgehandelt werden. Das würde beispielsweise bedeuten, eine Autonomieregelung, die beispielsweise die Kurden jetzt noch im Irak genießen, auch den Kurden in der Türkei zur Verfügung zu stellen und entsprechende Regelungen dann auch für Syrien oder für den Iran zu finden. Ob sich daraus dann eine geschlossene kurdische politische Identität ergeben wird, wage ich ein wenig zu bezweifeln, weil die kurdische Bevölkerungsstruktur, die Sozialstruktur bislang eben nicht zu einer geschlossenen gesamtgesellschaftlichen Identität geführt hat.
Momentan sind ja Hunderttausende von Kurden auf der Flucht, getrieben von den Kämpfern des Islamischen Staates. Was spielt dieser aktuelle Krieg für eine Rolle für die Zukunft der Kurden?
Ja, man sieht ja schon an der Türkei, dass der Krieg die Rolle spielt, so etwas wie ein gesamtkurdisches Bewusstsein aufzubauen. Das heißt also, viele in der Türkei sehen die Flüchtlinge auch als Teil jetzt ihresgleichen an und sehen darin so etwas wie Opfer von Krieg und sie sehen sich selbst dann in dieser Opfersituation und bringen eine Solidarität auf, die gegebenenfalls so etwas wie eine Gesamtidentität mit gestalten und schaffen kann. Und insofern spielt natürlich der Krieg da eine große Rolle.
Bestehen eigentlich Chancen, dass in den nächsten Jahren das Kurdenproblem gelöst werden könnte?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil man erstmal genauer diskutieren muss, worin eigentlich das Problem besteht. Wenn das Problem darin besteht, dass die Kurden keinen Nationalstaat haben, dann wird sich das Problem so ohne weiteres nicht lösen lassen aus den schon genannten Gründen, nämlich dass die lokalen kurdischen Gemeinschaften in den einzelnen Ländern nicht notwendig sich zu einer Gesamtgemeinschaft zusammenschließen werden. Wenn hingegen nicht mehr der Nationalstaat politisch auf der Agenda steht, sondern andere Formen der Autonomieregelung, dann wird es sicherlich eine Lösung geben können für das Problem, das gegebenenfalls im Rahmen bestehender Grenzen erfolgt, aber vielleicht auch andere Formen der transnationalen Kooperation einschließt, also Formen neuer politischer Organisation, mit denen wir bisher relativ wenig Erfahrung haben.
Haben die Kurden eigentlich jemals schon in Frieden gelebt?
Es kommt darauf an, was man unter Frieden versteht. Also sicherlich in der frühen Neuzeit nicht unbedingt in einer Situation, wo es keine Kämpfe und keine Auseinandersetzung gegeben hat. Aber als Gemeinschaft haben die kurdischen Gemeinschaften so bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts in einer Situation gelebt, die gewiss nicht vergleichbar ist mit den kriegerischen Auseinandersetzungen, die dann im 20. Jahrhundert zu beobachten waren.
Der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze von der Universität Bern im Gespräch mit meinem Kollegen Freddy Gasser. So oder so wird es also noch viele Jahre gehen, bis es vielleicht doch noch einen kurdischen Staat oder ein staatenähnliches Gebilde könnte geben. Mittlerweile leben aber zum Beispiel hier in der Schweiz rund 11'000 Kurden, viele von ihnen bereits in der dritten oder sogar vierten Generation. Wie leben sie hier bei uns in der Schweiz? Das hören wir jetzt gerade im Treffpunkt.
J'ai plus chanté ma vie, je n'ai su la vivre, prisonnier d'une envie qui m'avait rendu libre. J'ai vécu comme un fou que la sagesse attend. J'ai essayé beaucoup et j'ai raté souvent. J'ai voulu être grand d'une cathédrale, marcher contre le vent pour cueillir mon étoile. Je rêvais d'être acteur quand j'avais 14 ans, mais j'ai fait par bonheur le parcours en chantant de Only You,
de Only You.
Ah, maintenant.
What now, my love?
The only you.
The only you.
Ah, maintenant. J'ai tenu mon pari qui n'était pas gagné. Je te salue, Paris, m'avoir laissé jouer. J'ai cru suivre un destin, tout n'était qu'accident.
J'ai vendu des chagrins que j'ai payés comptant. The only you,
the only you.
Ah, maintenant,
what now, my love?
The only you,
the only you.
Ah, maintenant. Je l'ai fait mon chemin, dans le bien, dans le mal, toujours au bout des mains, cet instinct animal. J'ai inventé l'amour pour en faire des enfants. J'ai vu passer les jours sans voir passer le temps. Ah, maintenant,
what now, my love?
The only you,
the only you.
Ah, maintenant, the only you,
the only you.
Ah, maintenant. Maintenant.
Es ist der Gilbert Beco hier im Treffpunkt auf SRF 1. Verkehrsinfo SRF von 10.33 Uhr in der Westschweiz auf der A12 Richtung Freiburg zwischen Vorü und Bühl. Stockender Verkehr nach einem Unfall. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt. Musik aus der Schweiz von Tinkerbell, Stay On. Es ist ein hochkomplexes, bauverfasstes Kriegsgebiet im Nahen Osten mit den Hauptschauplätzen Syrien und Irak, mit drinnen das Volk der Kurden, die schon seit eh und je für einen eigenen Staat kämpfen, aber immer wieder verdrängt werden. 11'000 von ihnen leben hier in der Schweiz und die stehen jetzt im heutigen Treffpunkt im Mittelpunkt. Zu Gast bei uns ist einer von diesen 11'000, es ist der Maslum Iszen. Herr Iszen, wie leben die Kurden hier in der Schweiz?
Eigentlich wie jeder andere Volk auch. Also wir leben unser alltägliches Leben, stehen auf, gehen zur Arbeit, kommen, sind sozial tätig und so weiter. Vielleicht der einzige Unterschied, wir sind kulturell als ein Volk, das über keinen eigenen Staat verfügt, vielleicht strukturmäßig in Vereinen mehrheitlich organisiert, weil wir wollen unsere Kultur bewahren, zumindest auch hier in der Schweiz, wo wir die Verbote nicht haben. Wir wollen unseren Kindern unseren Spruch weitergeben. Ich persönlich habe den kurdischen Spruch nicht so, wie ich sie gerne hätte. Es hat aber mit dem zu tun, dass ich ein bisschen doof gewachsen bin.
Und mit 6 seid ihr ja schon genau. In die Schweiz gekommen.
Aber wir leben eigentlich nicht viel anders wie jeder andere Bürger hier in der Schweiz auch. Wir sind auch gut integriert, in jensten Bereich vom Berufsleben integriert. Und,
Der Kultur erwähnt vorhin, was macht Kultur aus von den Kurden?
Ja, Kultur, was heisst schon Kultur? Oder? Das ist eine Lebensart und Weise. Ich habe im Vorfeld ja auch ein bisschen gesagt, wir sind feudalistisch gesehen. Familie bedeutet uns immer noch sehr viel. Der individuelle Gedanken ist bei uns nicht so ausgeprägt wie vielleicht in den westlichen Ländern. Wir legen immer noch einen grossen Wert darauf, auf die Familie, auf die einzelnen Bestandteile der Gesellschaft. Und es ist uns wichtig, was die Gesellschaft vom Einzelnen haltet, wie wir in der Gesellschaft aufgenommen sind. Wie treten wir gegenüber raus? Und wir können es eigentlich in dem Sinn nicht rausnehmen und sagen, es interessiert mich nicht, was ein anderer über mich denkt. Es ist uns noch schon noch wichtig, was unsere Gesellschaft, vor allem die kurdische Gemeinschaft, von einem haltet.
Als ihr in die Schweiz gekommen seid, ihr 6-jährig gewesen. Wir haben es schon gehört, ihr seid hier aufgewachsen, hier studiert, arbeitet heute als Jurist. Eure Eltern sind anfangs 80er Jahre aus der Türkei raus, noch gerade bevor sie vielleicht wären vertrieben worden. Sie leben heute auch in der Schweiz. Warum gerade die Schweiz?
Ich komme nicht aus einer Familie, die politisch bedingt in die Schweiz gekommen ist. Wir sind noch Wirtschaftsflüchtlinge, also mein Vater. Ich kann vielleicht auch keine politische Antwort darauf geben, warum die Schweiz, aber ich kann aus Erfahrung mit so Leuten, die aus politischen Gründen aus der Türkei oder aus kurdischen Gebieten geflüchtet sind, vielleicht sagen, die Schweiz ist gegenüber Kurden offener freier in dem Sinn. Also der Schweizer Staat, die Regierung, ist immer gegen uns immer
offen
und gut eingestellt gewesen. Also wir haben keine Verbote erfahren, so wie zum Beispiel in anderen Ländern, zum Beispiel in politischen Organisationen, wie zum Beispiel PKK, die auf der Terrorliste ist. Zwar wird die Terrorliste in der Schweiz auch anerkannt, man tut uns immer noch gewisse Freiheiten geben, uns in Vereins zu organisieren und so weiter. Und da ist die Schweiz im Vergleich zu westlichen Staaten vielleicht
liberaler. Wie ist denn das, du hast gesagt, Kurden sind hier in der Schweiz gut organisiert. Es gibt praktisch in jeder grösseren Stadt einen kurdischen Verein. Was sind denn das für Vereine?
Also primär geht es darum, dass wir unsere Kultur können weiter in unserer zweiten, dritten Generation können weitergeben, also der nächsten Generation. Sei es sprachlich, sei es der Umgang, sei es kulturelle Sachen. Und nebst dem erfüllen auch die Vereine, haben auch einen Integrationsauftrag. Also sie sehen sich in dem, dass sie versuchen, die kurdische Bevölkerung in die Schweizer Gesellschaft einzubauen. Aber nicht unter dem Begriff assimilieren in dem Sinn, dass sie ihre Herkunft vergessen oder ihren kulturellen Hintergrund vergessen, sondern dass man sich die Kultur kann bewahren, aber trotzdem in der Schweizer Gesellschaft zurechtfinden.
Der Maslum Iszen, unser Studiogast heute im Treffpunkt. Mit ihm schauen wir jetzt noch gerade auf die Religion und die Brüche der Kurden hier in der Schweiz. Und wir wollen wissen, ob er, wenn es eines Tages tatsächlich einen kurdischen Staat würde geben, wieder würde zurückgehen.
I'm riding in your car. You turn on the radio. You're pulling me close. I just say no. I say I don't like it. But you know I'm a liar. 'Cause when we kiss, ooh, fire. Late at night, you're taking me home. You say you wanna stay. I say I wanna be alone. I say
we'll be right back.
Hendrik Belden, Musik aus der Schweiz mit «Hometown». Wir haben es gehört hier im Treffpunkt auf SRF 1. Die Kurden in der Schweiz, das ist eine gut integrierte Gemeinschaft von 11'000 Menschen, die hier leben, arbeiten und sicher auch manches Fest feiern. Maslum Isten. Das kurdische neue Jahr, das ist jeweils um den 20. März rum. Das ist der sogenannte Nevros. Das feiert ihr ja in Basel mit einer ganzen Festwoche, wo ihr auch die ganze Bevölkerung einladet. Was ist für euch persönlich das Schönste an diesem Brauch Nevros?
Also wenn man die Herkunft mal anschaut, der Name Nevros heisst eigentlich ein neuer Tag. Das hat Ursprung hat das in der julianischen Kalender, glaube ich, wo das neue Jahr eigentlich am 20. März, und zwar im Frühling, Start vom Frühling, seine Herkunft hat. Es hat mit dem süßes Leben fängt nochmal an. Pflanzen blühen wieder und das sind jenes, und das ist das neue Jahr. Und das, was für Weihnachten oder Neujahr für die westlichen Länder ist, das ist das neue Jahrfest für die Kurden. Und da finden wir immer wieder zusammen. Es sind grössere Veranstaltungen, die in der Schweiz stattfinden, und auch in den anderen westlichen Ländern. Und da findet die Familie wieder zusammen. Und da kommen wir am Tisch zusammen, feiern das Ganze. Und ja.
Und das ist aber eigentlich kein Vergleich so zum Schweizer Silvester, wo wir da feiern, weil es gibt ja wirklich Veranstaltungen mit Tausenden von Leuten.
Ja, ja, also ich feiere auch Silvester, ich feiere jede Party, die Möglichkeit gibt, aber das ist ja so, es sind Tausende von Leuten, die zusammenkommen. Also in Deutschland gibt es dann so Organisationen, bis zu 200'000 Leute, die an einem Tag zusammenfinden.
Jetzt zur Kultur von einem Volk gehört ja auch die Sprache. Was ist das Besondere an der kurdischen Sprache?
Von der Herkunft her, also viele machen die Unterscheidung nicht. Ich höre immer wieder den saloppen Satz, wie sie sagen, ja, Kurdisch-Türkisch ist das Gleiche. Ist aber nicht das Gleiche. Also kurdische Sprache ist eine indogermanische Sprache, hat eigentlich den gleichen Ursprung wie die europäischen Länder, wie Französisch und Deutsch. Mhm. Vielleicht als Beispiel, jemand, wo der kurdische Sprache mächtig ist, hat es viel einfacher, den deutschen Sprache zu lernen und grammatikalisch sich richtig auszudrücken. Das hat vielleicht, in der Schule hat man immer gelernt, das Verb kommt immer an zweiter Stelle. Das ist auch bei der kurdischen Sprache so. Man hört immer wieder zum Beispiel von einem türkischen Bürger, sei er jetzt Kurd oder Türk, oder mit dem zu tun, wenn er die türkische Sprache grammatikalisch gelernt hat, dann setzt das Verb immer am Schluss. Beispiel, ich nach Hause gehen. Das sagt der Kurd nie, weil der Kurd setzt das Verb an zweiter Stelle. Ein Term mal. Und das ist der Unterschied. Und darum kann er, wenn er die Denkstruktur übernimmt, die deutsche Sprache grammatikalisch besser ausdrücken und lernt es auch schneller.
Einfacher
zu lernen. Das sind unterschiedliche Ursprünge von der Sprache.
Jetzt haben wir ja in dieser Stunde über vieles diskutiert, was euch als Kurden prägt, über Zusammenhalt. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu der aktuellen Situation der Kurden im Kriegsgebiet im Nahen Osten, jetzt mal angenommen, es würde eines Tages tatsächlich so etwas wie einen kurdischen Staat geben, würdet ihr denn zurückgehen?
Ich wünsche es mir der Bevölkerung dort unten sehr, dass sie zu einem Status gelangen, wo sie auch offiziell international anerkannt werden. Ob das jetzt ein Staat wird oder ob das autonome Gebiete sind, ob das föderalistische Strukturen hat, da habe ich zwar schon meine Meinung dazu, aber das ist mir eigentlich nicht vorrangig. Mhm. Ich persönlich lebe jetzt seit 30 Jahren hier in der Schweiz. Ich habe kurdische Wurzeln. Ich bin aber gleichzeitig seit 30 Jahren hier in der Schweiz und sehe mich auch als Schweizer in dem Sinn. ich habe grosse Bedenken, ob ich persönlich zurückgehen könnte und in die Strukturen, die Jahrzehnte zurück sind, schon in der Entwicklung, wirtschaftlich gesehen, ob ich mich dort zurechtfinden kann, persönlich.
Weil quasi wie ein Auswandern vermutet.
Genau, also eingewandert und wieder auswandern. Ja. Aber die erste, zweite Generation wird sicherlich das machen, weil die sitzen wirklich zwischen Tisch und Stuhl. Sie können sich da nicht irgendwie zurechtfinden. Denen wäre es sicherlich dient, wenn sie können zurück in die Heimat gehen, wo sie sich unter den eigenen Leuten befinden, auch sprachlich, kulturell. Also die würden sicher einen grossen Teil auswandern. Ob die zweite, ob die dritte, vierte Generation das macht, zweifle ich dran.
Jetzt hat er mir noch etwas Gutes gesagt. Vorhin, währenddem das bei uns im Studio ist Musik gelaufen. Etwas, was ich gerne würde als Schlusssatz nehmen für die Sendung. Es geht nämlich den Kurden primär gar nicht um einen Pass, sondern eigentlich um ein würdiges Leben.
Ja, vielleicht dürfen wir das nicht sagen. Kurden, ich rede immer gerne in meinem eigenen Namen. Mhm. Und ich nehme nicht raus, für die ganze kurdische Gemeinschaft zu reden. Es geht einfach nur darum, wenn man die Situation von den Kurden betrachtet, ist der Satz, den ich Ihnen vorher gesagt habe, sehr aussagekräftig. Mir hat mal ein Taxifahrer in Istanbul gesagt, los Junge, ein Türk, ein Kurd, ein Schweizer, ein Norweger kann ohne Pass leben. Aber er kann ohne Wasser und Brot nicht leben. Das ist Grundbedarf. Und die Kurden stehen auch das zu. Und wenn ich heute sehe, was in Kobane abgeht, dass Kinder, zum Beispiel im Schengal-Gebiet, in Siden, verdurstet sind, dann muss ich mir an den Kopf greifen und dann überlegen, ob das der richtige Weg ist. Ob wir jetzt einen Nationalstaat haben oder ob wir eine regionale Regierung haben. Primär geht es darum, dass die Menschen dort Menschenwürde leben können. Unabhängig von ihrer ethnischen Abstammung, von ihrer Religion und von ihrer Weltansicht.
Der Maslum Issen ist das hier bei uns im Treffpunkt. Er hat uns einen Einblick gegeben über das Leben der Kurden hier in der Schweiz und wie sie die aktuellen Ereignisse ihrer früheren Heimat im Nahen Osten hier aus der Ferne beobachtet. Besten Dank, Maslum Issen, für euren Besuch hier im Treffpunkt.
Besten Dank.
Far away.
Musik von Deutschland, am Schluss vom heutigen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.